Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Ich werde heute die zunächst letzte Reihe aus der Reihe Predigt aus der Reihe Bibelbuch Predigten halten. Und dann soll es mit der neuen Reihe losgehen, mit dem ersten Korintherbrief. Und passend dazu werde ich heute eine Predigt über den ganzen zweiten Korintherbrief halten. Das heißt, ich werde jetzt nicht nochmal ein Stück aus dem zweiten Korintherbrief vorlesen, sondern dann immer während der Predigt einzelne Stücke daraus. Der Dominik hat uns ja heute schon das erste Kapitel vorgelesen, wo Paulus sich rechtfertigt erstmal, auch warum er jetzt nicht nochmal persönlich vorbeigekommen ist und wie gut er es mit diesen Korinthern meint. Nun, wir wissen es, in der Welt erzählt das, was vor Augen ist. Also es ist beeindruckend, wenn jemand gut aussieht, gut reden kann, Erfolg hat, vielleicht einen Titel erlangt hat. Und es ist peinlich und beschämt, wenn jemand eine schlechte Figur macht. So sind wir geprägt, oder so geht es uns. Und wir haben Angst vor Schwäche und dass unsere Schwächen offenbar werden. Und wir streben deshalb nach Stärke und danach andere zu beeindrucken. Und genauso geht es auch vielen Gemeinden. Was steckt oftmals hinter diesem Streben nach Stärke? Paulus würde sagen, wir sehen auf das Sichtbare, auf das Vergängliche und eben nicht auf das Unsichtbare und Ewige. Und genau dieses Denken, was uns heute prägt, das prägte die Gemeinde in Korinth. Und deswegen schrieb Paulus den zweiten Korintherbrief. Und deshalb ist die Botschaft dieses Briefes so aktuell. Die Gemeinde in Korinth, die von Paulus selbst gegründet wurde, die hatte mit sehr vielen Versuchungen und Problemen zu kämpfen. Und das kam nicht von ungefähr. Korinth war damals eine der verruchtesten Städte im ganzen Römischen Reich. Und wenn es in irgendeiner anderen Stadt drunter und drüber ging, dann sprach man dort sprichwörtlich schon von korinthischen Verhältnissen. Und die Gemeinde in Korinth blieb natürlich von ihrer Umgebung nicht unbeeinflusst. Es gab Streit und Spaltung in der Gemeinde aufgrund von Stolz, von vermeintlicher Stärke, von eingebildeter Erkenntnis. Bereits den ersten Korintherbrief hat Paulus aus diesem Grund geschrieben. Und dann, weil es dort so große Probleme gab, ist er sogar für einen Kurzbesuch von Ephesus, wo er sich länger aufgehalten hat, wahrscheinlich mit dem Schiff rüber nach Korinth gefahren, um dort diese Probleme zu lösen. Aber der Besuch war ein Reinfall. Paulus schreibt hier im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 1, und habt eure Bibeln ruhig auf euren Schoß, da könnt ihr mit aufschlagen, dass es für ihn schmerzlich war und auch für die Korinther. Es war ein schmerzlicher Besuch. Paulus sorgendes Bemühen um die Korinther wurde von ihnen beantwortet mit der Beschuldigung, er sei das Problem. Nun besonders von ihren Leitern erwarteten die Korinther, dass sie etwas hermachten. Paulus war in ihren Augen dagegen von vielen Schwächen gekennzeichnet. Ja, er war kein großer Rhetoriker in ihren Augen. Er konnte nicht so richtig mit Autorität durchgreifen. Er arbeitete nebenbei als einfacher Handwerker. Er trat einfach nicht so auf, wie man es von einem mächtigen Apostel erwartete. Aber er kritisierte ständig an allen möglichen Dingen herum. Ja, wir können es kurz zusammenfassen. Er war nicht sehr beeindruckend, aber er war irgendwie unangenehm, ja, nervig. Dagegen gab es jetzt in dieser Gemeinde in Korinth scheinbar neue Leiter. Und das waren herausragende Persönlichkeiten. Die waren studiert. Die kamen mit Empfehlungsschreiben. Wenn die predigten, konnte man wahrscheinlich ewig zuhören. Sie wussten, was sie wert waren und sie brauchten deshalb auch nicht nebenbei einer niederen Handwerksarbeit nachgehen. Das waren Kapazitäten, auf die man vertrauen konnte. Und so kam es denn dazu, dass die Gemeinde zu ihrem geistlichen Vater, zu ihrem Gründer, kein Vertrauen, ja sogar keine Vertrauen mehr hatte und sogar seine Autorität und seine Integrität in Frage stellte. Wie hat Paulus jetzt auf diese Anschuldigung und letztlich auf die weltliche Gesinnung der Korinther, die ja hinter diesen Anschuldigungen stand, geantwortet? Mit etwas Überweltlichem. Und zwar mit dem Evangelium. Und das ist der Hauptpunkt des zweiten Korintherbriefs. Das Evangelium, das wird gerade durch die menschliche Schwäche deutlich. Ja? Mein Thema lautet das Zeugnis der Gemeinde durch die Schwachheit, mit der sie auftritt. Wenn man den Brief liest, ist es trotzdem so, dass er auf den ersten Blick erst einmal wie ein pures Verteidigungsschreiben von Paulus wirkt. Man fragt sich dann vielleicht, ja gut, was hat das jetzt mit Demut zu tun? Mit Schwachheit? Wenn Paulus doch jetzt hier nur sein Amt und seinen Ruf verteidigen will. Aber wenn man dann genauer hinschaut, dann sieht man Folgendes. Paulus verteidigt seinen Ruf, das ist tatsächlich so, er verteidigt sein Amt, indem er seine Schwachheit verteidigt. Ihr werft mir vor, schwach zu sein. Wisst ihr was, ihr Korinther? Ihr habt recht. Ich bin es. Und wisst ihr was, ich bin stolz drauf. Wenn ich mich für irgendwas rühmen will, dann rühme ich mich meiner Schwachheit. Warum ist das so? Was ist so gut daran? Was ist denn so ruhmvoll daran, schwach zu sein? Was hat das mit dem Evangelium und was hat das mit unserem Heil zu tun? Das Erste, was Paulus anhand seines Dienstes deutlich macht, ist, dass gerade seine Schwachheit ein angemessenes Zeugnis für das Kreuz ist. Das ist mein erster Punkt heute Morgen. Unsere Schwachheiten sind ein Zeugnis für das Kreuz. Und zuerst sollten wir klären, von welchen Schwächen Paulus spricht. Denn keineswegs war es so, dass alles, was ihm vorgeworfen wurde, tatsächlich stimmte und berechtigt war. Zum Beispiel wurde er beschuldigt, auf ihn sei kein Verlass. Da war also die Sache mit diesem verschobenen Besuch. Paulus hatte gesagt, ich komme wieder vorbei, aber er ist nicht sofort gekommen. Oder dann die Sache, dass er vor Ort anders aufgetreten ist als in seinen Briefen. Ja, seine Briefe immer sehr ernst, autoritativ geschrieben. Wenn er dann da war, war er weich. Ja. Aber Paulus zeigt jetzt hier am Anfang dieses zweiten Korintherbriefs den Korinthern Folgendes. Was auch immer er getan hat, auch dass er diesen Besuch herausgezögert hat, er hatte ihr geistliches Wohl dabei im Auge. Der Grund für sein Vorgehen war nicht seine Unzuverlässigkeit, sondern es war seine Liebe für sie. Ja, Kapitel 2, Vers 4, der letzte Vers aus der Lesung. Es war seine Liebe für sie. So, wenn Paulus jetzt aber von seinen Schwachheiten redet, dann spricht er von etwas anderem. Dann spricht er von seinen Verfolgungen, Erniedrigungen, Demütigungen, von seinen Nöten, die er um Christi willen erleidet. Sicherlich auch das wurde ihm vorgeworfen. Wenn das ein richtiger Apostel ist, warum wird er so sehr verfolgt? Warum sitzt Paulus ständig im Gefängnis? Was ist da los? Ja, Paulus redet von seinen inneren Nöten um die Gemeinden, von seinen körperlichen Krankheiten, von Armut und Verachtung. Wenn ihr den Brief durchliest, der ist gefüllt mit Listen der Leiden des Paulus. Ja, Kapitel 1 hat man jetzt schon gehört, Kapitel 4, Kapitel 6, Kapitel 11, Kapitel 12. Er fasst es zusammen, Kapitel 7, Vers 5, von außen Kämpfe, von innen Ängste. Von außen Kämpfe, von innen Ängste. Ein Leben voller Erniedrigungen und Schwachheiten, das gibt Paulus offen zu. Aber ein Leben, das ein lebendiges und glaubhaftes Zeugnis für das Kreuz ist. Er spricht davon, dass er allezeit das Sterben des Herrn Jesu am Leib umherträgt. 4, Vers 10. Christus hat sich erniedrigt, er wurde verfolgt, misshandelt und gekreuzigt. Er wurde arm für uns, Kapitel 8, Vers 9. Er wurde zur Sünde für uns, 5, 21. Er starb für uns, 5, 15. Christus kam also nicht so als Superman, so wie wir uns das heute vorstellen, aus dem Film, ja, fliegender Superman mit Laserblick und Muskelbergen und sonst was, sondern als ein leidender Knecht. Und deshalb nahm Paulus gerne Erniedrigung auf sich, weil er eben so für dieses Leiden ein Zeugnis ableben konnte. Und genauso hat es Jesus auch seinen Jüngern verheißen. Sie werden verfolgt und gehasst werden um seines Namens willen. Unsere Leiden und Nöte, die Erniedrigungen, Demütigungen, die wir erfahren, die weisen auf das Leiden und die Schwachheit hin, die Christus für uns auf sich genommen hat. Aber was tun wir nicht alles, um genau solcher Art Schwachheiten zu vermeiden? Und tatsächlich, wenn es nur um das Leiden ginge, wäre es tatsächlich ziemlich bitter. Doch unsere Schwachheiten weisen uns auch auf die Kraft hin, mit der Jesus uns gerettet hat. Paulus schreibt hier weiter, ja, wir tragen allezeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, 4 Vers 10, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Das ist mein zweiter Punkt heute Morgen. In unseren Schwachheiten erfahren wir die Kraft Gottes. Also das erste war, unsere Schwachheiten sind ein Zeugnis für das Kreuz. Und zweitens, in unseren Schwachheiten erfahren wir die Kraft Gottes. Paulus sagt den Korinthern, dass Gott in Kapitel 4, Vers 17 uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit schafft. Gott wirkt mit seinem Leben, mit seiner lebenschaffenden Kraft in uns. Christus wurde arm für uns, damit wir reich werden. Christus wurde zur Sünde, damit wir zur Gerechtigkeit würden. Und Christus starb für uns, damit wir das Leben haben. Nochmal zu diesen Leitern, zu diesen neuen Leitern, die sich als Apostel ausgaben, als große Lehrer. Die hatten beeindruckende Empfehlungsschreiben über ihre Ausbildung, über ihre Leistung dabei. Was hält Paulus dagegen? Was ist sein Empfehlungsschreiben? Und die Antwort ist genial. Er sagt, ihr Korinther seid mein Empfehlungsschreiben. Ja, Kapitel 3, Vers 2 und 3. Unser Brief seid ihr selbst in unsere Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Durch die Verkündigung des Paulus in Furcht und Zittern, unter Not und Anfechtung, ja in all seiner Schwachheit, ist eine Gemeinde in einer Stadt voller Sünde und Götzendienst entstanden. Paulus war auf dem Weg durch das heutige, durch Griechenland. Er wurde auf dieser Reise verfolgt, er kam ins Gefängnis, er wurde fast tot geprügelt. Kurz davor war er in Athen, da haben die Leute über ihn gelacht. Da sind 2, 3 haben auf ihn gehört, in einer der größten Städte. Und so kam Paulus nach Korinth. Ja, keine Wirkung, Verfolgung. Und in dieser Schwachheit ist dort in dieser schlimmsten Stadt im Römischen Reich eine der größten Gemeinden entstanden. Paulus erfuhr Gottes Kraft, weil Gott durch ihn wirkte. Und die Korinther erfuhren Gottes Kraft, weil sie das Evangelium erkennen durften und zum lebendigen Glauben kamen. Ihr Leben änderte sich von Grund auf. Im ersten Korintherbrief, da schreibt Paulus noch, weder irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Okay, das wissen wir, aber hört mal zu. Und solche sind etliche von euch gewesen. Das wart ihr. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in den Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Durch Gottes Kraft wurden sie zu neuen Menschen. Und im zweiten Korintherbrief schreibt Paulus, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Gott wirkte durch den schwachen Paulus an den schwachen Korinthern. Paulus hatte weder die Möglichkeit noch den Willen zu einem imposanten, beeindruckenden Auftritt in Korinth, um die Leute durch Show und Manipulation von seiner Botschaft zu überzeugen. Er hatte keinen Tieflader dabei, da wurde erstmal die Bühne aufgebaut, dann kam erstmal die Band und das Vorprogramm und irgendwann der große Paulus. Er startete auch kein soziales Hilfsprogramm für die Sklaven, um sie irgendwann dann vielleicht am Ende doch ganz leicht zum Evangelium zu führen. Und die Korinther auf der anderen Seite, die hatten weder Kraft noch Willen, sich aus ihrer Verderbtheit zu erheben und ihr Leben zu verändern. Die waren doch alle froh und glücklich in der Stadt. Das war doch ihr Leben, was sie geliebt haben. Gott hat's getan. Und wodurch? Durch die Verkündigung des Evangeliums. Ja, 1. Korinther nochmal, Kapitel 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Wisst ihr, wenn wir evangelistische Spaziergänge machen hier, dann geht es genau darum. Wir brauchen keine Show machen, keine Show-Einlagen, irgendwie ein besonderes Spektakel zu veranstalten. Es geht darum, den Leuten ganz schlicht das Evangelium weiterzugeben. Und das ist Gotteskraft. Gott wirkt durch sein Wort. Und deshalb ist das unser Auftrag, sein Wort zu verkünden. Sei es zur Stärkung von Gläubigen oder zur Bekehrung Ungläubiger. Gott hat uns Schwachen, gefallenen Menschen sein Wort dazu anvertraut. Paulus schreibt Kapitel 4, Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz, nämlich das Evangelium, in irdenen Gefäßen. Damit meint er uns Menschen. Ja, vergängliche, irdene Gefäße. Damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Und wenn ich später schreibt er weiter, Vers 16, Kapitel 4, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, und Paulus wusste, wovon er redet, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Durch seine Schwachheiten wurde Paulus immer wieder und immer mehr auf das ausgerichtet, was wirklich von Bedeutung ist, was ewig währt, die Herrlichkeit in Christus. Und ihr kennt das sicherlich aus eurem Leben. Ich hoffe, ihr kennt das. Ein Christ sollte das so erkennen, wenn Gott uns immer wieder mehr unsere Schwachheiten zeigt und was alles nicht wird und was wir alles nicht schaffen und welche Wünsche alle nicht erfüllt werden, dass wir dann merken, auf was kommt es wirklich an? Was ist wirklich wichtig? Paulus konnte das erkennen und dadurch bekam er neue Kraft und Zuversicht. Ja, er schreibt hier Kapitel 4, ab Vers 17 weiter. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Nun, gut, wir müssen uns fragen, haben wir überhaupt mit solchen Schwachheiten zu kämpfen, mit denen Paulus zu kämpfen hatte? Manche sind sicherlich krank oder leiden sehr darunter. Aber viele von uns sind doch stark. Uns geht's doch gut. Ich denke, wir können auch dankbar dafür sein, wenn es so ist. Auch unsere Gemeinde hier darf sich in Freiheit versammeln. Wir werden nicht verfolgt, das ist auch gut. Aber wisst ihr was, liebe Geschwister, wir dürfen unseren Blick nicht davon trüben lassen. Unsere vermeintliche Stärke, die macht uns nur allzu schnell schwach im Glauben. Ja, wenn wir uns stark und sicher fühlen aufgrund unserer Leistung, unseres Reichtums, unserer Erkenntnis oder was auch immer, das sind dann meistens die Momente, wo es nicht lange dauert, dass wir wieder fallen. Dass wir den Versuchungen eben nicht standhalten können. Der 2. Korintherbrief wurde für uns geschrieben. Er ist die dringliche Ermahnung, dass wir allein auf Gottes Kraft vertrauen. Paulus hat Kapitel 1, Vers 9, ne, schreibt er das. Wir sind fast zu Tode gekommen. Wir hatten eigentlich schon abgeschrieben mit dem Leben. Damit wir endlich begreifen, dass die Kraft, die uns trägt, allein von Gott kommt. In diesen Versen wird noch etwas deutlich. Diese Gotteskraft erfahren wir nicht nur in unseren Schwachheiten, sondern wir bezeugen sie durch unsere Schwachheiten. Wir haben aber diesen Schatz des Evangeliums in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Und das ist mein 3. Punkt. Unsere Schwachheiten sind ein Zeugnis für Gottes Kraft. Im 3. Teil des Briefes, da setzt sich Paulus sehr scharf mit den falschen Aposteln, mit diesen neuen Leitern auseinander. Sie verkünden, sagt er, einen anderen Jesus, ein anderes Evangelium. Ja, sie geben sich fromm als Diener des Christus, aber in Wirklichkeit sind sie Diener Satans. Kapitel 11, 13 bis 15. Und dennoch muss er den Korinthern ausstellen, ja, ihr ertragt sie gern. Die Selbstgefälligkeit dieser Lehrer ertragt ihr gern. Warum? Nun, weil sie selber so waren, weil sie selber auf ihre eigene Kraft vertrauten. Wie oft vertrauen wir auf unsere Kraft? Oder wir sind stolz auf das, was wir geschafft haben, oder vielleicht nur auf das, was wir schaffen könnten. Wir bilden uns etwas auf uns ein. Und dann müssen wir uns natürlich heutzutage nicht mehr so plump rühmen, wie das vielleicht damals der Fall war. Aber wir erwarten schon Anerkennung für unsere Dienste, für unsere Leistung. Und wenn die Anerkennung ausbleibt, dann sind wir irgendwo gekränkt. Mir geht es ja nicht darum, dass wir uns nicht gegenseitig loben und danken sollten. Ja, wir sollten uns diese gegenseitige Anerkennung geben. Keine Frage. Aber sollten wir sie unbedingt erwarten? Paulus schreibt: Versteht ihr nicht, ihr Korinther, wer sich seiner eigenen Stärke rühmt, der weist nicht auf das Evangelium, nicht auf das Kreuz, nicht darauf, dass Gott allein retten kann. Und darum ist es zutiefst töricht. Aber bitte, wenn ihr nur diese Sprache versteht, dann wollen wir mal sehen, wem mehr Ehre gebührt, wer hier der bessere Apostel ist. Sind Sie Hebräer? Ich bin es auch. Sind Sie Israeliten? Ich auch. Sind Sie Diener Christi? Ich auch. Ich rede unsinnig, ich bin es noch viel mehr. So, hat sich Paulus jetzt irgendwie hinreißen lassen, wenn er so anfängt, sich zu rühmen? Nein, nein, auf keinen Fall. Er sagt ja, er redet unsinnig, er redet in Torheit. Paulus will das Rühmen der falschen Apostel bloßstellen, indem er auch mal anfängt, sich auf diese Art und Weise zu rühmen. Aber eben mit der Ansage, dass es bewusst in Torheit geschieht. Aber dann auf einmal nimmt sein Rühmen einen ganz anderen Verlauf. Er stellt erstmal klar, Leute, woher ich komme, was ich gelernt habe, also da gibt es nicht dran zu rütteln. Aber wie geht es jetzt weiter? Ich habe Kapitel 11 ab Vers 39. Ich habe weit mehr Mühsal, über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5-mal 40 Schläge weniger einen empfangen. 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Nichts von, da waren 5000 Leute auf dem Platz, da konnte ich 20 Bekehrungen, hier hat die Gemeinde mich und so weiter. Nichts, nein, das ist eine Liste. Einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. Zu alledem der tägliche Andrang auf mich, die Sorge für alle Gemeinden. Paulus spricht nicht von seinen Erfolgen, sondern von seinen Erniedrigungen, von seinen Schwachheiten, die er für die Gemeinde auf sich nahm. Wer ist schwach und ich bin nicht auch schwach? Wem wird Anstoß bereitet und ich empfinde nicht brennenden Schmerz? Wenn ich mich rühmen soll, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Und damit hier wirklich kein Missverständnis aufkommt, dass sich Paulus etwas auf seine Strapazen einbildet. Das könnte man ja auch denken. Ne? So wie Männer sich auf ihre Narben und auf ihre Strapazen immer was einbilden. Ja? Das schlägt uns einfach im Blut. Darum geht es Paulus nicht. Darum beendet er jetzt sein törichtes Rühmen mit einer Begebenheit, die kurz nach seiner Bekehrung, also am Anfang seines Dienstes für Christus, sich zugetragen hat. Kapitel 11, Abvers 31. Und hört, wie er beginnt. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der gelobt sei in Ewigkeit, er weiß, dass ich nicht lüge. Also ihr Leute, was ich euch jetzt sage, das ist wirklich passiert. In Damaskus bewachte der Statthalter des Königs Aretas die Stadt der Damaszener, weil er mich verhaften wollte. Und ich wurde durch ein Fenster in einem Korb an der Mauer hinabgelassen und entkam seinen Händen.
Vers 32.
Genau. 31 bis 33, ja. 32 bis 33. Also, wenn wir jetzt die ganze Liste hören, die davor war, und hören das jetzt am Ende mit dieser extra Beteuerung, dann denken wir, es klingt ein bisschen lahm, oder? Also, wir hätten jetzt noch ein bisschen mehr erwartet am Ende. So wie jetzt, ja gut, aus dem Korb die Stadtmauer heruntergelassen worden. Spricht das jetzt von Heldenmut und großer Gefahr? Nun, das ist es eben. Paulus berichtet das eben nicht darum, weil es um Gefahr ging, um Heldenmut. Paulus berichtet das, weil es um Erniedrigung ging. Eine der höchsten Anerkennungen, die ein römischer Soldat damals erringen konnte, war, oder die bekam er, die höchste Anerkennung, wenn er als Erster auf der feindlichen Stadtmauer war, auf der feindlichen Stadtmauer, als Eroberer. Dagegen sich in einen Korb zu verstecken und die Stadtmauer hinuntergelassen zu werden, das war alles andere als ein Zeichen von Kraft und Autorität. Versteht ihr, was Paulus hier sagen will? Er ist mit Knechten und Waffen, mit Empfehlungsschreiben und mit wehenden Fahnen nach Damaskus eingezogen. Er hatte alles dabei, in Kraft und Autorität. Und er musste die Stadt heimlich in einen Korb über die Stadtmauer verlassen. Direkt nachdem er Christus kennengelernt hatte, nachdem er von ihm berufen wurde, hat Christus ihm gezeigt, was es bedeutet, in seinem Dienst zu stehen. Erniedrigung und Schwachheit. Eben nicht mehr so, wie es Paulus als angesehener Pharisäer und gelehrter Doktor der Theologie bisher gewöhnt war. Und dennoch, obwohl Paulus in dieser Erniedrigung, in dieser Schwachheit unterwegs war, führte Gott ihn, trotz all dieser Probleme, in einen Triumphzug bis nach Korinth und darüber hinaus. Er schreibt 2,14, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt. Das ist wirklich das Wort von dem General oder von dem Kaiser, der im Triumph dann einzieht nach Rom, nachdem er die Schlacht gewonnen hat, ja? Der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Das heißt, Paulus hat nicht dadurch die Leute in Erstaunen versetzt, dass er von seinen Strapazen auf seiner Reise den Leuten berichtete, sondern vom Evangelium. Paulus hat nicht verkündet, Leute, schaut mal, was ich alles für euch auf mich genommen habe. Sondern Paulus kam in die Städte und hat gesagt, schaut mal, was Christus für euch auf sich genommen hat. Und das war die Kraft, die Botschaft mit dieser Kraft, die Menschen veränderte. Aber Paulus brauchte noch mehr Lektionen von Gott, um das zu lernen. Paulus musste schwach werden, damit Gottes Kraft in ihm offenbar wurde. Und das benötigte noch mehr als diese Lektion, die schon krass war. Und wir kennen das aus unserem Leben, wenn es darum geht, Demut zu lernen, dann brauchen wir meistens mehr als eine oder zwei oder drei Lektionen. Dann brauchen wir immer wieder neue Lektionen. Gott muss uns immer wieder in die Schule nehmen, um uns zu demütigen, damit wir endlich lernen, demütig zu sein, schwach zu sein und durch Gott kräftig zu sein. Paulus berichtet uns jetzt deshalb am Ende noch von einer außergewöhnlichen geistlichen Erfahrung, einer Vision, die er hatte. Gott entrückte ihn bis in den dritten Himmel. Das bedeutete, er war also in der Gegenwart Gottes. Er hörte dort unaussprechliche Worte. Wow. Stellt euch vor, ihr hättet letzte Nacht so eine Vision gehabt. Ihr wärt entrückt worden in die Gegenwart Gottes und hättet dort sagenhafte Sachen gehört. Wie würdet ihr jetzt hier sitzen? Ihr würdet, Gott hat mir das heute gezeigt, er hat mich gemerkt, ich habe es erkannt, ich konnte es sehen. Ihr würdet hier sitzen, ihr würdet fast platzen vor Erfüllung, vielleicht Stolz. Ist das nicht etwas, worauf man stolz sein kann, wenn man sowas erleben durfte? Eine besondere geistliche Erfahrung. Aber was brachte Paulus diese Erfahrung? Erstmal sagt er, was er sah und hörte, war ihm verboten weiterzuerzählen. Das ist schon mal sehr ernüchternd. Aber das war noch längst nicht alles. damit Paulus sich wegen dieser außerordentlichen Offenbarungen nicht überheben möge, wurde ihm ein Pfahl ins Fleisch gegeben. Ja, Kapitel 12, Vers 7. Was auch immer das mit diesem Pfahl war, wie auch immer Gott ihm da vielleicht eine Krankheit gegeben hat, die Sache, um die es Paulus geht, ist, dass seine außerordentliche Erhöhung ihm weitere Erniedrigungen und Schwächungen brachte. Und Paulus wollte das nicht. Und er hat Gott mehrfach gebeten, nimm doch das wieder von mir. Aber der Herr antwortete ihm schließlich, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft ist in der Schwachheit vollkommen. Weil Paulus so schwach war, war er ein so überzeugendes Zeugnis für die Kraft Gottes. Es war offensichtlich, das, was Paulus tat, das konnte er nicht bewirken, das hat Gott durch ihn getan. Und so wie Gott sich durch Paulus verherrlicht hat, so will er es bis heute durch uns, durch seine Gemeinde tun. Und Gott wird eben nicht durch unsere Stärke, unsere Gesundheit, unseren Wohlstand oder durch unser Ansehen verherrlicht, sondern durch was? Durch unseren Glauben an das Evangelium, durch unser Vertrauen auf Christus und durch unsere schlichte Nachfolge. Er wird nicht verherrlicht durch große und prachtvolle Gemeindegebäude, durch starke christliche Organisation oder durch unsere Beliebtheit in der Gesellschaft, sondern durch die Verkündigung seines Wortes. Das läuft dann ungefähr so ab. Wir sehen die Not, die uns umgibt. Aber im Glauben können wir sehen, wie Gott uns in dieser Not trägt und durch diese Not hindurchführt. Das ist eben kein Wohlstand, sondern ein Notstandsevangelium. Zuerst wird unsere eigene Unzulänglichkeit offenbar. Wir merken, dass wir es nicht schaffen. Dann unser Vertrauen auf Gott. Dann Gottes Hilfe in unserem Leben. Und so bekommt Gott die Ehre. So können wir auf Gottes Macht und Liebe hinweisen. Das ist Gottes Vorgehensweise in der Welt. Gott erwählt stets das Schwache, um seine Macht zu offenbaren. Er wählte Abraham und Sarah. Wir haben es jetzt gerade in der Bibelstunde. Alt und unfruchtbar. Er erwählte das kleine Volk Israel, nicht die Großmacht Ägypten. Jesus erwählte 12 einfache Handwerker und Fischer zu Aposteln, nicht die angesehenen Theologen. Und in diesem Vorgehen bezeugt Gott uns immer wieder das Evangelium. Er hat eben keinen Supermann als Retter auf die Erde gesandt. Nein, sein Sohn wurde ein schwacher Mensch, in einfachsten Verhältnissen geboren, in einer Krippe gebettet, als Handwerker ausgebildet, als Wanderprediger umherziehend, ohne zu wissen, wo er sein Haupt am Abend hinlegen konnte, wo er was zu schlafen finden konnte. Und schließlich wurde er verfolgt und dann gekreuzigt. Die höchstmögliche Art der Erniedrigung, der öffentlichen Erniedrigung. Und als die Menschen ihn dann aufforderten, als Beweis seiner Macht doch vom Kreuz zu steigen, zeig doch, dass du die Autorität, dass du die Kraft hast, dann blieb er hängen, nicht weil er nicht die Kraft hatte, sondern weil er unsere Schwachheiten, unsere Sünden auf sich nahm. Und dafür starb und uns so errettete. Also, warum bist du gerettet? Warum ist Christus für dich gestorben? Warum hat er dich erwählt? Weil du würdig warst? Stark genug? Gut genug? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Weil er seine Gnade der Vergebung und die Kraft zur Veränderung, seine Kraft zur Veränderung durch dich in der Welt sichtbar machen will. Wir sind Zeugnisse für Gottes Kraft in der Welt, nicht für unsere. Und ebenso ist die Gemeinde kein Moralverein von Menschen, die zeigen, dass wenn man sich noch richtig anstrengt, es auch schaffen kann und auch besser leben kann. Nein, wir bezeugen, dass unsere Kraft nichts ist und Gott alles wirkt. Wir bezeugen, dass jeder Mensch, ob er nun stark oder schwach ist, Gottes Hilfe benötigt. Und dass allein das Wort des Evangeliums die Kraft hat, Menschen zu verändern. Und damit komme ich zu einem noch vierten Punkt. Ich hoffe, ihr habt noch die Kraft, mir zuzuhören. Aber in der Schwachheit werden wir es vielleicht schaffen. In unseren Schwachheiten, das war der dritte Punkt, bezeugen wir die Kraft Gottes. Und der vierte Punkt, unsere, und das ist der letzte Punkt, unsere Schwachheiten führen uns nicht in die Wirkungslosigkeit. Das ist mir einfach noch wichtig, das ist Paulus noch wichtig, das macht er in diesem Brief noch deutlich. Ja? Wir können eben auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen, wenn wir uns unserer Schwachheiten rühmen, um uns auf diese Weise dann besonders fromm und demütig und bescheiden zu geben und das dann am Ende doch nur als Ausrede benutzen, um uns zurückzulehnen. Als Ausrede eben nicht Dinge zu tun, die wir für Christus tun sollten. Das kann ich nicht, dafür habe ich keine Ausbildung, das ist nicht meine Begabung, ich habe leider kein Zelt, ich habe leider keine Zeit, ich habe leider kein Geld. Das können andere viel besser als ich. Ich würde hier den Leuten nur im Wege stehen und so weiter und so fort. Wir kennen diese Gedanken oder diese Sprüche. Überall, wo es uns zu viel Arbeit wird, zu viel Verbindlichkeit, zu viel Aufwand oder vielleicht gerade in Bezug auf unser Zeugnis, auf die Mission vor der Haustür, da haben wir dann solche Erklärungen schnell bereit. Und wir kennen das aus der Bibel. Abraham und Sarah waren eindeutig zu alt. Josef war im Gefängnis. Mose konnte vor den Leuten nicht reden. Gideon hatte Angst. Elia war lebensmüde. Jesaja war unrein. Jeremia war zu jung. Nathanael hatte was gegen Leute aus Nazareth. Petrus war ein Jesusleugner. Matthäus war ein Zöllner. Paulus, ein Christenverfolger, Markus hatte aufgegeben und Lazarus, der war sogar tot. Also jeder hatte seine Ausrede. Jeder. Aber Gott hat sie alle gebraucht als seine Diener. Er wirkte mit seiner Kraft durch sie. Deshalb glaube nicht, dass Gott dich nicht gebrauchen kann. Unsere Schwachheiten führen uns nicht in die Wirkungslosigkeit, nicht in die Kraftlosigkeit. Was sagte der Herr zu Paulus? Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Und Paulus fährt dann fort, Kapitel 12, Vers 9 und 10. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Der Apostel war voller Schwachheiten. Aber was hat Paulus bewirkt? Die ganze Welt wurde von seinem Dienst verändert. Wie viele Menschen hat er erreicht, weil er treu seinen Dienst verrichtete? Kapitel 6, Abvers 1. Lest mit mir mit. Kapitel 6, Abvers 1. In viel standhaftem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit in der Rechten und Linken, unter Ehre und Schande, bei böser und guter Nachrede, als Verführer und doch wahrhaftig, als unbekannt und doch wohlbekannt, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, die doch viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Jeder von uns, jeder Christ ist ein Empfehlungsschreiben. Die meisten Menschen um uns herum, die kennen Christus nicht. Sie haben kein Bild von ihm. Und wenn sie ein Bild von ihm haben, dann ist es ein falsches, meistens jedenfalls. Und weißt du, wie die Menschen Christus kennenlernen? Die greifen nicht zur Bibel und lesen da drin Johannes Kapitel 10 oder 15. Die schauen dich an, den Christ an und schließen von dir, von dem, deinem Bild, von dem Brief, der dein Leben ist, auf Christus. Egal wie dein Leben aussieht, ob es nun positiv oder negativ ist. Und darum schreibt uns Paulus, Kapitel 6, Vers 1, als Mitarbeiter ermahnen wir euch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Und der Apostel gibt uns noch ein Beispiel im 2. Korintherbrief. Ein Beispiel für Gemeinden, die schwach waren, jedoch keinesfalls in Selbstmitleid und Wirkungslosigkeit versanken, sondern im Gegenteil, die gerade in und durch ihre Schwachheit Großes bewirkten. Das waren die Gemeinden in Mazedonien. Durch ihr Bekenntnis zu Christus wurden sie ausgegrenzt, verfolgt, bitterarm, sie waren isoliert. Was sollten diese Gemeinden denn noch ausrichten? Die waren geliefert. Aber nicht nur, dass sie über ihr Vermögen hinaus und voller Freude Geld für die verarmte Gemeinde in Jerusalem spendeten. Nein, durch ihre Liebe und Großzügigkeit wurden sie zu einem leuchtenden Beispiel, zu einem Zeugnis für den, der allen Reichtum verlassen hat, arm für uns wurde, um uns reich zu machen. Und dieses Zeugnis dieser bitterarmen, kleinen, verfolgten Gemeinden, das war eine Inspirationsquelle für viele andere Christen und Gemeinden, für Paulus selbst. Unsere Schwachheiten sind kein Grund, um Wirkungslosigkeit zu rechtfertigen, sondern ein Anlass zum Vertrauen und Gehorsam auf Christus, gerade in der Art und Weise, wie wir natürlich mit unserem Geld und Besitz umgehen. Da wird dann auch unser Vertrauen deutlich, wem wir wirklich vertrauen. Ich komme zum Schluss, zur Schlussfolgerung, zur Zusammenfassung. Unsere Schwachheiten sind ein Zeugnis für das Leiden Jesu, für das Kreuz. In unseren Schwachheiten dürfen wir selbst zuallererst die Kraft Gottes erfahren. Und nicht zuletzt bezeugen wir gerade dadurch Gottes verändernde Kraft in der Welt. Und wir sagen uns, aber ich möchte doch stark sein. Ich möchte gemocht sein. Ich möchte gesund sein und ich möchte abgesichert sein. Ich möchte mein kleines Familienglück behalten oder bekommen. Und ich möchte Gebetserhörungen erfahren. Und ich möchte nicht in der Gesellschaft schräg angesehen werden als Christ, weil ich irgendwelche Lehren oder eine Moral vertrete, die nicht mehr vertretbar ist. Sind es nicht oft solche Gedanken, die unser Reden, unser Handeln und unser Denken eben prägen? Als Jesus sein Leiden den Jüngern ankündigte, ihnen klipp und klar gesagt hat, ich werde getötet werden, nachdem ich viel gelitten habe, da kam Petrus und hat gesagt, das widerfahre dir nur nicht. Und Jesus sagte zu ihm, geh weg von mir, weiche von mir, Satan. Wie oft sagen wir, das widerfahre mir nur nicht. Alles bloß das nicht. Nun schau nicht auf deine vermeintliche Stärke und versuche auch nicht unter allen Umständen deine Schwachheiten zu verdecken. Lass dich auch nicht durch deine Schwachheiten entmutigen. Gott gibt uns Bedrängnis und Schwachheit, Anfeindung und Not, nicht um uns zu ärgern, sondern damit er sich in uns verherrlicht. Er will uns lehren, dass seine Kraft ausreichend ist und alles übertrifft, was wir in dieser Welt uns auch nur wünschen können. Er will unseren Blick dadurch auf das Ewige richten. Er ruft uns mit dem 2. Korintherbrief auf, wandelt im Glauben und nicht im Schauen. Schaut auf das Kreuz, schaut auf das, was Christus durch sein Leiden und Sterben für euch errungen hat, nämlich die ewige Herrlichkeit. Und wisst ihr, was für jeden von uns persönlich gilt? Das gilt natürlich auch für unsere Gemeinde. Wie sieht unsere Gemeinde aus? Sie ist klein, sie ist vielleicht ein Stück weit hier in der Stadt isoliert, sie hat wenig finanziellen Spielraum, kein tolles Gemeindehaus. Es gibt vielleicht viele Dinge, die uns nicht so gefallen, die uns vielleicht sogar in unserer Gemeinde peinlich sind. Aber wisst ihr, auf sie kommt es nicht an. Es kommt darauf an, ob die Gemeinde in all ihrer Schwachheit auf Christus vertraut und sein Wort bezeugt. Und so endet Paulus seinen Brief. Dann wird die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns sein. Amen. Lasst uns zusammen beten. Himmlischer Vater, du siehst unsere Schwachheiten. Und du weißt ganz genau, wo wir angefochten sind, wo wir keine Hoffnung mehr haben oder wo wir einfach unzufrieden sind und undankbar. Du siehst es, wenn wir täglich unsere Schwachheit und unsere Begrenztheit spüren, wenn wir uns einfach nur sagen, wir haben es wieder nicht geschafft, oder wenn wir denken, dass wir nichts ausrichten und nichts bewirken können. Ja, so vieles passt uns nicht in unserem Leben, vielleicht auch in der Gemeinde, und wir wünschen uns es anders. Und Herr, so bitte ich dich, zeig uns, wo wir Veränderung wirklich brauchen, wo wir Buße tun müssen. Aber schenke auch, dass wir manche Benachteiligung und Verachtung und manche Schwachheit und Kleinheit als etwas sehen, mit dem wir ein Zeugnis für dich sein können, indem wir dir vertrauen und dir gerne nachfolgen, trotz Probleme und trotz der Herausforderungen. Herr, ich bitte dich, schenke, dass wir unseren Blick auf das Ewige und Unvergängliche richten und auf das, was wertvoll ist in deinen Augen. Und schenke, dass wir gerade in schwierigen Situationen lernen, durch unser Vertrauen auf dich, dich selbst zu verherrlichen. Amen. Jetzt danke ich euch für eure Geduld und möchte mit euch zusammen das Lied singen 125 durch Glauben. 125.